Radio 1, nur für Erwachsene.
Vorige Woche haben Sie hoffentlich zugehört, es gibt ja auch den Podcast, kann man nachhören, da waren wir zu Gast im Helmholtz-Zentrum Berlin. Da wohnt ein Teilchenbeschleuniger namens Bessie 2. Faszinierendes Gerät, ja, aber ob ich Ihnen erklären könnte, wie der funktioniert, wahrscheinlich eher nicht. Genauso stehe ich meist ratlos vor dem Phänomen der Quantencomputer. Ich weiß nur, was alle wissen, dass die irre schnell unvorstellbar große Aufgaben bewältigen können. Und ich weiß, dass das Bundesforschungsministerium 40 Millionen dazu gibt, damit in Garching bei München ein solches Ding gebaut werden kann am Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Das wird geleitet von Informatikprofessor Dieter Kranzelmüller von der Uni München. München, Herr Kranzelmüller, guten Morgen.
Guten Morgen aus Garching.
Ich würde als erstes mal Ihren Arbeitsspeicher testen. Was ist bei einem Quantencomputer anders als bei den herkömmlichen Rechnern, die jeder von uns zu Hause hat? Können Sie das so erklären, dass jeder versteht?
Ich versuch's mal. Also der Quantencomputer ist im Prinzip darauf ausgelegt, dass er die Effekte der Quantenphysik nutzt. Und während unser herkömmlicher Computer eben 0 oder 1 speichert, verwendet der Quantencomputer die Überlagerung oder auch Superposition genannt von 0 und 1. Er rechnet praktisch mit 0 und 1 gleichzeitig.
Also der größte Unterschied ist, dass ein Quantencomputer alles gleichzeitig rechnet statt hintereinander und das spart Zeit.
Das ist die Intention dahinter, ja.
Wie ist das entdeckt worden? Ich nehme an, zuerst war die Theorie da, dass es möglich wäre und dann wurde die Hardware konstruiert?
Es ist so oft in der Informatik, dass wir Effekte nutzen, die schon lange entdeckt worden sind. Und bei der Quantenmechanik war es tatsächlich so, dass die schon 30, 40 Jahre alt ist und dass Herren wie Heisenberg oder Schrödinger erste Ideen gehabt haben, wie das funktionieren. Man hat dann irgendwann gesagt, na, vielleicht könnte man das auch fürs Rechnen nutzen und da stehen wir heute praktisch.
Und dann müssen natürlich Ingenieure ran und müssen eine Hardware konstruieren, die diese Theorie in etwas umsetzen, was dann auch funktioniert. Ist denn dieser Rechner anders aufgebaut als die herkömmlichen oder bleibt im Zentrum des Rechners ein Computerchip, der Kern des Rechners?
Also es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man das macht. Es gibt auch die, wo tatsächlich im Kern immer noch ein Chip ist, aber dann eben ein Quantenchip. Das Auffälligste heute ist, dass die meisten von diesen Quantencomputern sehr stark heruntergekühlt werden, damit man überhaupt diese Manipulationen auf Quantenphysik-Ebene durchführen kann. Also das unterscheidet die ein bisschen. Das sind meistens so Tonnen, die von oben runterhängen und eben starke Kühlinfrastruktur haben.
Also hätte ich einen zu Hause an meinem Schreibtisch stehen, dann bräuchte ich mir um die Heizung keine Gedanken mehr machen.
Ja, beziehungsweise um die Kühlung, ne?
Warum ist das so?
Damit man eben genau diese Effekte ausnutzen kann. Also die Superposition überhaupt hinzubekommen, braucht man eben etwas, wo die Teilchen sehr langsam sind, wo man auf praktisch ganz unterster Quantenebene manipulieren kann oder rechnen kann, um es so zu sagen, braucht man eben diese Kühlung, um diese Manipulationen durchführen zu können.
Bei Quantencomputern wird die Leistung in einer eigenen Zahl gemessen. Wie heißt die nochmal? Qubit, richtig?
Also das Qubit ist die Speichereinheit praktisch, die kleinste Einheit. Tatsächlich ist das gerade das Maß, das man am meisten hernimmt, um die Quantencomputer auch zu beurteilen oder quantitativ abschätzen zu können. Und dieses Qubit ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe, wo wir eben die Superposition von 0 und 1 speichern.
Und je mehr Qubits, desto leistungsfähiger der Rechner?
Jein. Also wir brauchen mehr Qubits, um wirklich große Dinge auch rechnen zu können. Es kommt aber auch auf die Qualität der Qubits drauf an. Das heißt, wie gut sind denn die fürs Rechnen? Ich sage immer heute, die Quantencomputer, die wir jetzt sehen, die haben immer noch eine leichte Rechenschwäche. Und das liegt eben daran, dass wir die Qubits vielleicht noch nicht ganz so stabil halten können oder dort sind, wo wir eigentlich hinwollen.
Rechenschwäche heißt, ein Quantencomputer kann Fehler machen, wenn etwa die Temperatur nicht stimmt?
Nicht nur, wenn die Temperatur nicht stimmt, auch wenn von außen irgendwelche anderen, weiß ich nicht, elektromagnetische Einwirkungen oder so vorkommen. Und tatsächlich rechnet der ja öfter mal falsch. Deswegen müssen wir auch die Berechnungen aktuell noch mehrfach durchführen und das ist eins der großen Probleme, die wir lösen müssen.
Herr Kranzelmüller, jetzt bin ich enttäuscht. Ich habe gedacht, der Quantencomputer ist das sozusagen das Superhirn aller Computer, aber ist nicht so. Welche Probleme müssen denn noch gelöst werden, bevor so ein Quantencomputer wirklich zuverlässige Ergebnisse liefert?
Also es sind die zwei Probleme aus meiner Sicht. Das eine ist eben, dass er wirklich höhere Qualität bei der Rechnung rauskriegt, dass wirklich, ich sag, mehr das richtige Ergebnis rauskommt. Und das Zweite ist genau diese Skalierung von den Qubits. Wir brauchen einfach für die wirklich großen Probleme noch mehr Qubits, als wir heute haben, wo wir heute stehen, und das mit besserer Qualität.
Wird also noch viel Forschung notwendig sein. Nun haben ja die meisten von uns vermutlich mehr als ausreichend Rechenleistung zu Hause, sogar in unseren Smartphones. Engpässe sind für uns Endverbraucher eher die Internet- und Mobilfunkgeschwindigkeiten. Helfen Sie mal meiner Fantasie auf die Sprünge. Wozu braucht die Welt Quantencomputer? Was können die, was die anderen nicht können, selbst die größten Supercomputer nicht?
Also bei uns in der Wissenschaft ist der Hunger nach Rechenleistung immer größer als das, was wir zur Verfügung stellen können. Auch die leistungsfähigsten Computer der Welt können nicht alle Modelle rechnen, die wir brauchen, einfach auch mit gesellschaftlichen Auswirkungen. Klimakrise ist ein Beispiel. Und die Hoffnung ist, dass wir mit den Quantencomputern diese zusätzliche Rechenleistung noch obendrauf kriegen und dann wieder neue Schritte, neue Durchbrüche in der Wissenschaft mit den Simulationen erzielen können.
Und das Potenzial eines solchen Computers ist noch gar nicht messbar.
Ja, wir stehen am Anfang dieser Richtung. Also wir haben schon ein gutes Gefühl. Wir sind alle, muss ich sagen, gespannt auf die Durchbrüche, die jetzt in den nächsten Monaten und Jahren vor uns stehen. Und dann, wie gesagt, die Hoffnung ist mehr oder weniger, dass wir den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn vorantreiben und dann als Gesellschaft von der Wissenschaft profitieren.
Am Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wird ein Quantencomputer eingebaut. Das Zentrum leitet der Münchner Informatikprofessor Dieter Kranzelmüller. Herr Kranzelmüller, herzlichen Dank, dass Sie uns das erklärt haben, und Ihnen natürlich noch ein schönes Wochenende.
Sehr gerne, Ihnen auch.
Danke.